Sünde ist eine Tatsache. Ich kann die Sünde nicht aus dieser Welt entfernen, ich kann die Sünde nicht eliminieren. Keiner von uns kann die Sünde aus seinem Leben entfernen. Sünde ist ein Begriff, der uns Tag und Nacht begleitet. Dann muss ich Bescheid wissen, was ist es um die Sünde? Einmal beim Lesen der Bibel stelle ich fest, dass Gott die Sünde als eine Tatsache feststellt. Gott weist mir nie Sünde nach. Gott nimmt nicht 5 Minuten Zeit, um mit mir darüber zu diskutieren, ob ich gesündigt habe oder nicht. Gott sagt ganz einfach, du hast gesündigt. Das ist so wichtig, wenn wir mit Menschen sprechen. Das ist so wichtig, wenn wir zum Beispiel in München auf der Fußgängerzone im Gespräch mit Menschen sind, dass wir nie die Frage in uns tragen, könnte ich eventuell einen Sünder vor mir haben? Nein, ich habe einen Sünder vor mir. Nun kann ich ihn nicht nur feige hinquatschen, indem ich sage, du bist ein Sünder. Das ist uns auch klar. Aber mein Gespräch muss, wenn es biblisch geführt ist, von der selbstverständlichen Tatsache, er ist ein Sünder, ausgehen. Eure Sünden scheiden euch und euren Gott voneinander. Punkt. Lasst uns miteinander richten. Wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Das sagt Gott sogar, wie schwer unsere Sünde ist. Blutrot. Und er sagt, und mit dir will ich nicht diskutieren, ob du blutrote Sünde hast, sondern mit dir will ich jetzt diskutieren, dass diese blutrote Sünde schneeweiß wird. Ach so. Also, was ist der Gesprächsinhalt mit einem Menschen, wenn ich dort in München in der Fußgängerzone stehe? Nicht die Frage, ob er gesündigt hat. Darüber verlieren wir gar keine Zeit. Das ist die größte Selbstverständlichkeit, ich komme auf ihn zu, als einer der Gesündigten. Ich rede mit ihm, wie kann deine blutrote Sünde schneeweiß werden? Das ist das Anliegen Gottes. Und ihr werdet bald entdecken, je klarer wir auf dem Standpunkt der Bibel, dass der Mensch, der vor mir sitzt, ein Sünder ist, steht, desto intensiver können wir miteinander über die Freiwerdung von seiner Sünde sprechen. Da kommt ich in ein Haus hinein. Ich will eine Frau besuchen. Die Mutter öffnet mir so eine richtige, werbschafte 50erin, die in ihrer eigenen Gerechtigkeit einen guten Platz im Himmel meint zu haben. Gott kann mit mir zufrieden sein, ein Prachtstück in seinem Stall. So begegnet sie mir, weil sie mich kannte. Sie wusste, dass ich zu ihrer Tochter will. Und ihre Tochter war gläubig, und diese Frau nicht. Und nun postiert sie sich so vor mich hin und macht mir klar, dass ich bei ihr etwa gar nichts wollen muss. Eine rechtschaffene Frau, mit der Gott zufrieden sein kann. Und fügt dann hinzu, ich kenne die Gebote Gottes. Ist ja großartig. Darf ich sie trotzdem lesen mit ihnen? Haben wir uns hingesetzt? Sie sagte ja. Habe ich ihr das erste Gebot gelesen? Ein paar Sätze dazu gesagt, was das meint. Ja. Frau nickt, war ganz dabei. Lese ihr das zweite Gebot. Lese ihr das dritte Gebot. Da fängt sie schon an zu kneifen mit den Augen und Stirne zu runzeln. Macht irgendeine Bemerkung. Und nach dem vierten Gebot sagt sie, aber das kann ja kein Mensch halten. Ich sage sie auch nicht. Sie haben ja gesagt, sie hätten die Gebote gehalten. Was haben wir gelesen? Das Gesetz überführt uns von der Sünde. Ach so. Dann brauche ich ja nur das Gesetz zu nehmen. Das Gesetz überführt uns von der Sünde. Und so brauche ich nur die Gebote zu lesen. Und dann hat ein Mensch den Spiegel vor Augen. Gott stellt Sünde als eine Tatsache fest. Gott offenbart die Sünde. Ist euch schon aufgefallen, überall wo Gott Menschen in der Bibel begegnet, ist die allererste Frage, die auftaucht, die Sündenfrage. Sobald Gott erscheint, wird auf der Seite des Menschen Sünde bewusst. Denkt mal an Jakob in 1. Mose 32. In der Begegnung mit Gott erkennt er seine Sünde, bittet Gott um Vergebung. Denkt an Hiob, eines der gewaltigsten Zeugnisse. Hiobs Freunde sprechen. Da ist Hiob absolut gerecht. Jetzt erscheint Gott. Und er legt seine Hand auf den Mund und sagt, ich werde nie wieder reden. Ich bin ein Sünder. Ich tue Buße in Staub und Asche, weil Gott seine Sünde offenbart. Denkt an Jesaja. Ich sah den Herrn sitzen auf einem großen, erhabenen Thron. Wehe mir, ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen. Die Begegnung mit Gott offenbart Sünde. Petrus, Fisch zu. Gehe von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Eines der größten Beispiele, die Schar der Pharisäer mit der Ehebrecherin in Johannes 8 beim Herrn. Da sagt der Herr, wer von euch ohne Sünde ist, der darf sie steinigen, eben den ersten Stein. Und dann steht ein Satz. Da gingen sie einer nach dem anderen von den Ältesten angefangen. Der Herr hat doch kein Wort von ihrer Sünde gesagt. Er hat doch nur gesagt, wer ohne Sünde. Aber seine Gegenwart. Darf ich uns sagen, das ist die Hilfe. Wie oft, ich mache ein Bild, wenn ich in meinem Schlafzimmer, ich habe nicht allzu viel Licht im Schlafzimmer, wenn ich dort meinen dunklen Anzug anziehe, dann gucke ich noch schnell so drüber, will ja nicht in der Öffentlichkeit jemand ablenken durch irgendetwas Unordentliches. Der soll ja zuhören, der soll die Botschaft hören. Dann ist mein Anzug tadellos in Ordnung. Das weiß ich schon lange, deshalb gucke ich dort schon bald nicht mehr. Dann gehe ich vor die Haustüre oder ins Wohnzimmer, wo die ganze Front glas ist. Und wenn dann das Sonnenlicht auf den dunklen Anzug fällt, dann sehe ich plötzlich Flecken, die habe ich im Schlafzimmer gar nicht gesehen. Ich hätte im Schlafzimmer hätte ich gesagt, mein Anzug ist tadellos sauber. Und ich komme ans Licht und dann sehe ich die Flecken. So ist es mit uns. Solange wir nicht in Gemeinschaft mit Gott leben, fühlen wir uns recht ordentlich. Und wir fangen uns an, recht erbärmlich zu fühlen, sobald wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Weil die Gegenwart Gottes Sünde offenbart. Das Gesetz offenbart die Sünde. Habt ihr schon gemerkt, wie das Bibellesen? Gesetz ist ja nicht nur die 10 Gebote. Gesetz ist ja einfach der Wille Gottes. Habt ihr schon festgestellt, wie das Gesetz, der Wille Gottes, uns unsere Sünde aufzeigt? Da lesen wir in der Bibel, was bis gestern nicht Sünde war, ist ab heute für mich Sünde, kann ich nicht mehr tun. Da sitze ich in der Kurzbibelschule, bis dato habe ich das oder das nicht erkannt, aber der Wille Gottes, das Gesetz Gottes hat mir gezeigt, das kannst du nicht mehr tun. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, Römer 3, Vers 20. Der Gläubige weiß um die Sünde. Paulus sagte in Römer 7, 18, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und wenn wir ehrlich sind, wird keiner von uns aufstehen und sagen, ich bin ohne Sünde. Sünde, ein weit und klar bekannter Begriff. Was sagte Luther? Ich bin mehr über mein eigenes Herz erschrocken, als über den Papst mit allen seinen Kardinälen. Was für ein ehrliches Wort. Darf ich das so sagen? Wer viel von Gott weiß, weiß viel von sich selbst. Psychoanalyse in der Psychologie ist das Verkehrteste, was wir betreiben können. Mit was für einer armen Funktion gehen wir in uns hinein und fangen an zu suchen. Nach was für einem Maßstab suchen wir dort? Wer viel von Gott weiß, weiß viel von sich selber, weil er sich im Spiegel Gottes gesehen hat. Das ist das Geheimnis. Und ihr werdet immer wieder erfahren, Menschen, die Menschen sind, die Umgang mit Gott pflegen, haben ein gesundes Selbsteinschätzungsvermögen. Und Menschen, die den Umgang mit Gott nur hier und da pflegen, haben eine totale Selbstüberschätzung. Reife Christen sind Menschen, die sich selber im Lichte Gottes kennengelernt habe. Ich kann auch sagen, die Natur bezeugt die Tatsache der Sünde. Denkt mal an das Unkraut im Garten, wer zu Hause einen Garten hat. Jedes Mal, wenn du Unkraut jätest, beweisest du mit dem Unkraut jäten, dass die Sünde existiert. Denn das ist der Fluch, den Gott nach dem Fall über den Acker gelegt hat. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Wenn die Schädlinge da sind, denkt mal an das Geschrei in der Tierwelt, weil eins das andere frisst. Das wird alles nicht geschehen im tausendjährigen Friedensreich. Wenn die Herrschaft Christi auf dieser Erde offenbar wird, dann wird der Löwe und das Lamm nebeneinander Stroh fressen. Die werden sich nicht mehr auffressen. Der Fluch auf der Natur, Römer 8 sagt, die Natur seufzt. Unter dem Fluch, seufzt unter dem Fluch. Die Natur beweist die Tatsache der Sünde. Und so könnt ihr eigentlich einen schwarzen Stift nehmen und ihr könnt durch die ganze Bibel gehen und es zieht sich eine schwarze Linie durch die ganze Bibel. Sünde, Sünde, Sünde. Ich könnte hier aufzählen, ich habe das auf Seite 56 unten getan. Der verstockte Pharao, sagt, ich habe gesündigt. Achan sagt, ich habe gesündigt. Saul, der verworfen ist von Gott, sagt, ich habe gesündigt. Der bußfertige David, ich habe gesündigt. Der geprüfte Hiob, ich habe gesündigt. Sogar der Verräter Judas, ich habe gesündigt. Der verlorene Sohn, ich habe gesündigt. Der Apostel Paulus, ich bin der Größte von allen Sünden. Wir können nur noch der Zweitgrößte sein. Die Linie der Sünde zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Sünde ist eine Tatsache. Jetzt wollen wir dieser Frage der Sünde etwas tiefer nachgehen. Da werden wir plötzlich etwas entdecken. Paulus sagt einmal in Römer 7, das, was Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So finde ich ein anderes Gesetz in mir. Die Sünde, die in mir ist, die tut das, was ich nicht will. Ach so. Warum sündige ich, wenn ich auf die Welt komme? Weil ich ein Sünder bin. Keiner von uns ist durch Sündigen zum Sünder geworden. Das unschuldige Kindlein in der Wiege gibt es nicht. Jedes Mal, wenn ein Mensch geboren wird, wird ein Feind Gottes geboren. Ein Sünder. Und weil es ein Sünder ist, wird dieser Mensch sündigen. Also müssen wir doch unterscheiden zwischen Erbsünde und bewussten Tatsünden. Wie sollen wir das unterscheiden? Sünde, die Erbsünde, das ist mein Charakter, was ich bin. Sünden sind mein Handeln, das ist das, was ich tue. Sünde ist das, was ich bin, tief drin, das ist der Mittelpunkt. Sünden sind die sind der Umkreis. Sünde ist die Wurzel. Und Sünden ist die Blume. Die Distel hat eine Wurzel. Und jeder, der schon einmal mit Disteln gekämpft hat, weiß, das hilft nichts, wenn ich das Messer nehme und die eine Distelblume, die jetzt am Aufgehen ist, köpfe. 4 Wochen später hat diese Distelpflanze 20 Distelköpfe geschossen. Zwar nicht ganz so große, aber das hilft nicht. Und selbst den Boden eben abschneiden hilft auch nichts. 6 Wochen später habe ich eine neue Pflanze. Wenn die Distel verschwinden soll, dann muss ich sie mit der Wurzel aus dem Boden holen. Sünde, Sünden, Peter.
Ist die Sünde unser Wesensart?
Sünde ist unser Wesen.
Also unser Ich.
Sünde ist unser Wesen, jawohl. Sünde ist, was wir sind, und Sünden sind, was wir tun. Und jetzt wollen wir unterscheiden. Heute sprechen wir über die Sünde, morgen über die Sünden. Den hast du auf Seite 57. Auf Seite 57 in der unteren Hälfte. Da haben wir das niedergelegt und da haben wir die Hilfe. Also, Psalm 51, Vers 7. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Da, bei der Zeugung, ist ein Sünder gezeugt worden. Und dieser Sünder wird sündigen. Was dieser Sünder tun wird, das werden wir morgen betrachten. Heute nehmen wir den Fokus, ziehen ihn hervor und wollen nur den Tun und wollen nur Sünde betrachten. Was ist das, was als Wurzel in uns ist? Was sagt die Bibel darüber? Das heißt, was ist das Wesen der Erbsünde? Da kann nur die Bibel uns Licht schenken. Hat jemand Elberfelder Bibel? Ja. Wer Elberfelder hat, lese einmal 1. Johannes 3, Vers 4. Wir fragen also Gott, wir fragen die Bibel. Die Frage heißt, was ist Sünde? 1. Johannes 3, 4 bitte.
Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.
Was ist Sünde nach der Bibel? Gesetzlosigkeit. Was ist Sünde? Gesetzlosigkeit. Was haben wir gesagt? Wann hat bei Eva die Sünde angefangen? Gebraucht das Wort, was unterstrichen ist? Loslöste. Kennt ihr das Wort gottlos? Das meint ja bei uns schlecht. Aber guckt einmal das Wort an. Gottlos. Das ist doch los von Gott. Was ist nach der Bibel das Urwesen von Sünde? Gesetzlosigkeit. Los vom Gesetz, gemeint ist ja das Gesetz Gottes. Das Gesetz ist der Wille Gottes. Im Gesetz, in diesem Wort, hat Gott seinen Willen ausgedrückt. Also ist Sünde losgelöst vom Willen Gottes. Was ist dann Sündlosigkeit? Anne? Und jetzt nehmt einmal das Leben des Herrn Jesus auf Erden, dass er sündlos war. Was findet ihr durch sein ganzes Erdenleben hindurch? Vater. Vater, nicht wie ich will, wie du willst. Er Lazarus aus dem Grab ruft, er war ja Gott. Er hätte Lazarus nur rufen können. Nein, er demonstriert. Vater, studiert einmal das Leben des Herrn. Vater, die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Vater, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Könnt ihr diese letzte Abhängigkeit, Ergebenheit in den Willen Gottes sehen bei dem sündlosen Herrn? Was ist Sünde? Loslösung vom Willen Gottes. Da sagt das kleine Kind, alleine gehen. Das meint alleine gehen. Alleine gehen lässt die Hand los. Das ist Sünde. Loslösung von Gott. Emanzipation.
Natürlich.
werden das auch ansprechen. Nicht morgen dann.
Weil er dann die Folge dieser Loslösung der Ungehorsamen ist.
Prima. Loslösung von Gott. Was ist Sünde? Zweitens, Auflehnung gegen Gott. Gegen Gott. Los von Gott, gegen Gott. Ihr braucht nur diese zwei kleinen Wörtlein euch zu merken. Los, gegen. Losgelöst, gegen Gott. Wie beschreibt die Bibel uns in unserem unbekehrten Zustand in Römer 5? Wir sind Feinde Gottes. Römer 5, 8. Wir sind Feinde Gottes. Sünde in mir ist eine Neinhaltung Gott gegenüber. Meine sündige Natur sagt fortwährend Nein zu Gott. Nein, 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 nein. Nein zu seinen Anordnungen, nein zu seinem Willen. Wer Kinder erzogen hat, der weiß sehr wohl um dieses noch nicht versteckte, noch nicht diplomatische, sondern ganz offensichtliche Nein zu irgendeiner Aussage, die Vater oder Mutter machen, dem Kind gegenüber. Das ist mein Herz, so ist meine Sünde, so wird sie von der Bibel dargestellt. Und da ist wieder der Sündlose. Ich suche nicht meinen Willen, sondern deinen Willen. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was ist Sünde drittens? Ichhaftigkeit. Was hat der Teufel gesagt, als er gefallen ist? Ich will meinen Thron. Ich will. Was sagt das ungehorsame Kind? Es löst sich von den Eltern, es ist gegen die Eltern und es sagt, ich will. Das kleine Ichle. Ich. So. Jetzt habt ihr alles, was wir wissen müssen über die Sünde von der Bibel. Was ist Sünde? Was ist reife Zeit von Sünde? Ich. Wer sitzt also auf dem Thron dieses gezeugten Sünders? Das Ich. Wer wird da geboren in der Wiege liegen? Ein Ich. Wer wächst auf, wenn er sich nicht bekehrt? Ein Ich. Und was ist jeder um uns her, der nicht wiedergeboren ist? Ein Ich. Da sitzt das Ich auf dem Thron und das nennt die Bibel Sünde. Weißt du jetzt, wann wir sündigen, um den Sprung zu morgen schon zu machen? Jedes Mal, wenn wir Ich sagen. Wie haben wir den Weg zum Ich gefunden? Los von Gott, gegen Gott? Und das Ergebnis ist Ich. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Ichhaftigkeit, Ichsucht, Ichherrlichkeit. Ich mache schnell einen Sprung. Wir haben noch ein paar Minuten. Wenn wir wiedergeboren sind, dann ist ja die größte Auseinandersetzung in unserem Leben als Gläubige welche? Uwe? Mit dem Ich. Dein und mein größtes Problem ist unser Ich. Jetzt hat Gott eine fantastische Lösung für dieses Ich gefunden. Römer 6. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus in Galater 2. Ich lebe, doch nicht ich. Christus lebt in mir. Könnt ihr sehen, diese Sünde, dieses ichhafte Wesen, ist am Kreuz von Golgatha mit Christus gestorben. Er ist nicht nur für meine Sünden, morgen spreche ich darüber, gestorben, sondern er ist, ich bin mit ihm gestorben. Mein Ich findet dort sein Ende. Ich kann also frei sein von der Erbsünde. Gehen wir zurück. Schauen wir einfach über dieses Blatt, das wir vor uns haben. Warum ist ein Mensch verloren? Weil er gesündigt hat oder weil er ein Sünder ist? Weil er ein Sünder ist. Entschuldigt, wenn ich das jetzt so bagatellisierend sage. Spielt es jetzt eine Rolle, ob er ein großer Sünder ist oder ein kleiner? Könnt ihr jetzt sehen, was ich neulich sagte? Wenn wir begriffen haben, wer wir sind, dann haben wir nie Probleme. Dann kann das kaputteste Geschöpf dieser Welt mir gegenüberstehen, wir beide stehen auf der gleichen Ebene. Warum? Weil wir beide Sünder sind. Die Natur des größten Sünders auf dieser Welt des Apostels Paulus und meine, und ich kann höchstens noch der zweitgrößte sein, ist aber genau die gleiche in ihrem Wesen. Wir, die wir hier zusammensitzen, haben alle von Natur aus das gleiche sündige Wesen. Das, was wir hier angesprochen haben, das ist in uns allen haargenau gleich. Da, wo wir uns unterscheiden, wird es erst morgen kommen, wenn wir über die Sünden sprechen. Warum bin ich verloren? Weil ich gesündigt habe? Nein, weil ich ein Sünder bin. Und darum sind wir alle auf der gleichen Ebene verloren. Darum brauchen wir alle auf der gleichen Ebene Erlösung. Da ist nie ein Unterschied. In den Sünden sind nachher Unterschiede. Aber nie in der Sünde. Und das muss uns bewusst sein, das muss uns klar sein. Für mich ist das das Zentrum meines neuen Lebens geworden. Ich habe mich nicht bekehrt, weil ich gesündigt habe. Ich galt als braver Junge. Und ich hielt mich selber so. Und wenn in einer Evangelisation, ich habe viele Evangelisationen besucht, wenn in einer Freizeit, in einer Stunde über Sünde gesprochen wurde, im Sinne, es kann sein, dass ein Ehebrecher unter uns ist, kann sein, dass ein Dieb unter uns ist, kann sein und so weiter. Das hat mich gar nie erreicht. Und wenn der Evangelist aufgerufen hat und gesagt hat, und du bist jetzt gemein, komm nach vorne, dann habe ich ganz ernsthaft gebetet für den, der vor mir sitzt, neben mir sitzt, hinter mir sitzt, dass der sich bekehrt. Ich habe nie begriffen. Ich habe es ja nicht nötig. Und die Botschaft, ich bin verloren, weil ich ein Sünder bin und nicht, weil ich gesündigt habe, hat mich dann mit 16 in einer Freizeitstunde erreicht. Und das war der Abend, an dem ich mich bekehrt habe. Da bin ich auf meine Knie gegangen und habe gesagt, hey Jesus, jetzt habe ich verstanden. Ich bin ja genauso verloren wie der, für den ich all die Jahre gebetet habe, dass er sich bekehrt, weil er ein schlechter Mensch ist. Ich bin ja dem Wesen nach genauso schlecht, dass mir dann unter dem Lichte Gottes Sünden in meinem Leben auffielen. Das könnt ihr euch vorstellen. Natürlich kann man.
Aber dann ist doch das mit Straßenevangelisation oder überhaupt nur kurzen Ansprechen einfach überfordert für die Leute, denn wir fahren doch immer und dann denkt man an die Sünden. Ich habe es ja auch nie kapiert, ich habe nur durch den Schock was kapiert. Aber sie hätten doch im Grunde genommen mir das alles erst erklären müssen.
Nein.
Wie sollte ich denn darauf kommen?
Der Heilige Geist.
Denn ich fand mich ja auch in Butter.
Der Heilige Geist schenkt plötzlich Licht. So war das bei mir. Ich habe nie begriffen, dass ich mich bekehren soll. Sonst habe ich gar nicht gesehen. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe die Bibel gelesen jeden Tag. Ich saß in der Kirche. Von 52 Sonntagen im Jahr war ich 51 dort. All die Jahre meiner Kindheit und meiner Jugend. Das war höchstens ein Sonntag, an dem man mal eine ganztägige Radtour unternahm oder so, dass ich dann mal fehlte. Und dann hatte man noch fast ein schlechtes Gewissen. oder ging noch unterwegs irgendwo in einen Gottesdienst.
Und Sie glauben, wenn man auf der Straße Leute anspricht, denen kommen doch aber erst nur die Sünden. Und deswegen sagen wir...
Unter diesen, die ich anspreche, können 20 dastehen und einer wird in diesem Augenblick vom Heiligen Geist gepackt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, das sind Sie der Fall. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Ich kann das nicht manipulieren. Ich habe nur dieses Wort zu verkündigen. Ich habe nur zu verkündigen, es ist hier kein Unterschied. Wir sind allzumal Sünder. Und jetzt öffnet der Heilige Geist einem von diesen die Augen. Und er erkennt das. Und er stellt die Frage, wie kann ich gerettet werden? Und wir dürfen ihm den Weg zeigen. Das ist das Wunder, dessen Augenblick wir nicht in der Hand haben. Ein Mensch kann 10 Minuten zum ersten Mal in seinem Leben das Wort Gottes hören und sich sofort bekehren. Und ein anderer braucht 20 Jahre. Und das Wunder kann dann geschehen. Annette? Also, okay. Wie sündhaft ist denn dieser Sünder? Die Bibel sagt, er ist unfähig, das Gute zu tun. Ein fauler Baum kann keine faulen Früchte bringen, keine guten Früchte bringen. Was drin ist, kommt heraus. Ein sündiges Herz kann nicht heilig leben. Also ist der Sünder beherrscht von der Sünde. Da ist kein guter Kern. Da ist kein Anknüpfungspunkt in ihm. Noch einmal, was ist die Sünde? Gesetzlosigkeit, los vom Willen Gottes, Auflehnung gegen Gott, Ichhaftigkeit. Also ist alles, was mit Selbstverwirklichung zu tun hat, eine wunderschöne Blüte unserer Sünde. Alles, was mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Dann ist die emanzipatorische Erziehung, die 70-80% unserer Pädagogen beherrscht, nichts anderes als Kultur der Sünde. Kultivieren von Sünde. Also erfahren unsere Kinder in der schulischen Erziehung im Grunde genommen eine der Bibel diametral entgegengesetzte Erziehung. Und genau so ist es. Und derjenige von euch, der als entschieden Gläubiger in der Schulbank saß, hatte es unter Umständen bei bestimmten Lehrern gar nicht einfach, weil sie genau in die entgegengesetzte Richtung zogen mit ihrem Unterricht, mit ihrer Pädagogik, wie die Bibel es uns sagt. Und so leben wir in einer Welt, beherrscht vom Teufel, wir brauchen uns nicht wundern, diese Welt ist ja nicht unser Zuhause, wir sind ja Fremdlinge hier. Wir haben als Wiedergeborene eine andere Philosophie. Sobald wir nach der Philosophie dieser Welt leben, leben wir im Grunde genommen nach der Sünde, nach unserem eigenen Ich, nach der Selbstverwirklichung. Und das macht es uns oft so schwer. Da heißt es dann im Beruf, ja, wenn du vorankommen willst, musst du ein bisschen Ellbogen zeigen. Ach so, ja, aber als Christ kann ich das doch nicht. Und jetzt komme ich in Konflikte. Hier sind zwei Konzepte. Hier ist das Konzept des Zeitgeistes und das Konzept des Heiligen Geistes aus der Bibel. Und dieser Konflikt wird dauern bis an unser Lebensende. Denn die Sünde ist ja in uns. Und morgen wollen wir dann über den Sieg dieser Sünde natürlich miteinander sprechen. Aber wichtig ist für uns, dass wir zum Beispiel die ganze Pädagogik des kritischen Denkens, des Hinterfragens verstehen. Hinterfragung. Das Kind in der Schule lernt die Technik der Hinterfragung. Das Wissen, um zu hinterfragen, besitzt es nicht. Es lernt nur die Technik der Hinterfragung. Und jetzt überlegt euch, wenn dieses Kind die Bibel in die Hand nimmt und Gott gegenüber die Technik der Hinterfragung ansetzt, dann stürzt das Kind Gott von seinem Thron. Gott ist nicht mehr Autorität, ich bin Autorität. Jetzt ist dieses Kind jugendlicher geworden, kommt in die Bibelschule. Was meint ihr, wie manch einer unserer Schüler schreckliche Probleme bekommt in der Bibelschule, weil er plötzlich entdeckt, im Grunde genommen ist für mich Gott ja gar nicht Autorität, sondern, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin die Autorität. Und ich entscheide, was Gott tun soll in meinem Leben. Ich entscheide, wie viel von meinem Leben Gott gehört. Ich entscheide, wie viel Zeit ich vom Tag Gott zur Verfügung stelle. Ich. Und jetzt will dieser Mensch gesegnet sein. Jetzt will dieser Mensch einen gesegneten Dienst tun. Und dann scheitert er erbärmlich. Warum? Weil er die Sünde, die Sünde auf den Thron lässt, obwohl er gläubig geworden ist, weil sein Ich sein Leben regiert. Und in dem Moment, wo er abdankt, in dem Moment, wo er Gott als Autorität anerkennt, muss er seine ganze Hinterfragungstechnik über den Haufen werfen. Jetzt kann er mit dieser Technik nicht mehr die Bibel lesen. Weil diese Technik immer Gott als Autorität wegschiebt und immer sich in den Vordergrund bringt. Das ist der autonome Mensch von heute. So sind wir erzogen worden. Mitbestimmung im Betrieb. Mitbestimmung heißt ja nichts anderes als ich will bestimmen. Wenn es noch Mitbestimmung wäre, aber die Philosophie der Mitbestimmung hat ja ein ganz anderes Ziel für den, der sie ehrlich anfängt zu untersuchen. Dann haben wir in unseren Medien, in unseren Gesprächen, die sogenannte Konfliktschau. Das heißt, das Problemleben ist das normale Leben. Nur eine Unglücksnachricht lässt sich gut verkaufen. Nur eine Unglücksnachricht ist eine gute Nachricht. Und jetzt sitzt ihr vor dem Fernseher und ihr bekommt eine Unglücksmeldung über die andere, weil nur die Unglücksmeldung, die heile Welt, lässt sich nicht gut verkaufen. Und jetzt sind wir alle davon überzeugt, wir heile Welt existiert gar nicht mehr. Da sitzt das Kind in der Schule, Rollenspiele, wo gibt es ein heiles Elternhaus? Ihr kennt alle jene Rollenspiele, teilweise weil ihr sie selber durcherlebt habt, teilweise vom Erzählen von anderen her. Da wird ein Kind nach vorne gerufen, du bist Papa, ein anderes, du bist Mama, ein anderes, du bist das Kind dieser Familie, ein anderes, du bist die Oma, die auf Besuch kommt. So, jetzt spielt mal vor, was geschieht, wenn Oma auf Besuch kommt. Mutter geht dann an die Türe und empfängt die Oma, fällt ihr um den Hals und sagt, ach, wie schön, dass du kommst. Nachdem Oma wieder geht, ich mache das ganz kurz, die Rolle des Kindes kommt ja dann auch zum Tragen, dass man Danke sagen muss und so weiter. Und als die Oma die Türe zugemacht hat, reiben sich Papa und Mama die Hände und freuen sich riesig, endlich sind wir wieder allein. So. Das ist der Normalfall. Die Rolle wird vom Lehrer so lange gesucht, bis dieses Rollenspiel zustande kommt. Er kennt ja seine Kinder. Jetzt ist also der Konfliktfall der Normalfall. Jetzt sitzt hier ein gläubiges Kind, das in einer Familie aufgewachsen ist, in der das alles nicht stattfindet. Was für Gedanken kommen diesem Kind? Bin ich noch normal? Und jetzt wird nachher darüber gesprochen und die ganze Klasse spricht nur über den Fall, weil der als normal dargestellt wird. Dabei würde in der Klasse vielleicht 10% der Kinder in den Fall hineinpassen und die anderen 90 nicht. Aber die anderen 90 sind gar nicht gefragt. Und jetzt wird auf diesem Problemfall eine Ideologie aufgebaut. Und dieses Kind wird jetzt indoktriniert mit dieser Ideologie. Und das ist die kaputte Welt, die wir heute in Deutschland vor uns haben. Innerlich ruiniert, weil die Konfliktpädagogik uns total überrannt hat. Und wir können gar nicht mehr in anderen Kategorien denken. Wir können die Zeitung nur noch lesen und die Balkenüberschriften nehmen und direkt gefangen und wir gehen ihnen direkt nach, nur noch die Unglücksfälle, Unglücksfälle. Stellt euch vor, in der Zeitung würde jetzt über eine heile Welt gesprochen. Den Artikel würden wir gar nicht lesen. Der interessiert uns nicht. Und damit sind wir ganz tief infiziert und haben es unendlich schwer, wenn wir dann in der Gemeinde sitzen, Gottes Wort hören, den Normalfall hören, aufgefordert werden, den Normalfall zu leben. Plötzlich merken wir passen gar nicht mehr in diese Welt hinein. Da wird dann plötzlich gesagt, wer als Ehepaar nie gestritten hat, führt eine schlechte Ehe. Das ist ein Satz, der leider in vielen christlichen Büchern steht. Der Satz stimmt nicht, nehmt ihn bloß nicht auf. Der Satz stimmt nie. Jeder Streit in jeder Ehe verbessert nicht die Ehe, sondern untergräbt sie ein Stück weit. Das ist die Wirklichkeit. Und das ist die Wahrheit. Und so werden wir belogen durch den Konfliktproblemfall. Und so könnten wir jetzt weiterfahren und wir stellen plötzlich fest, ja, die Erbsünde, die Ichhaftigkeit, der Mensch als Maßstab triumphiert, das ist der Zeitgeist. Und ich könnte euch jetzt seitenweise solche Offenbarungen, solche Blüten des Zeitgeistes aufzeigen. Und das ist die Welt, in der wir leben. Und jetzt kommt die Frage, will ich in dieser Welt als Christ dastehen? Dann bin ich ein gewaltiger Anstoß. Und unsere Kinder sind oft nach Hause gekommen und haben gesagt, wenn wir ja nicht den Segen unseres Lebens kennen würden, dann würden wir uns ja fragen, ob wir noch normal sind. Wir fallen ja völlig aus dem Rahmen mit unserem Familienleben. Wir fallen ja mit unserer Einstellung als Christen völlig aus dem Rahmen. Wir gebrauchen keine Ellenbogen. Warum? Weil wir haben ja nicht ein Ich, das sich verwirklichen will. Wir haben einen großen Gott, unter dem wir stehen und dem wir dienen und dem wir leben. Unsere Gesetze, nach denen wir als Christen leben wollen, sind total andere als die der Welt. Und die Endzeit ist dadurch charakterisiert, dass diese Gesetze immer mehr aufeinanderprallen, immer öffentlicher werden. Und da haben wir unsere Entscheidungen zu treffen. Und ich schließe den Morgen. Diese totale Sündhaftigkeit fordert die absolute Notwendigkeit einer Wiedergeburt. Wir brauchen eine neue Natur. Mit unserer alten ist nichts zu machen. Die ist nicht aufzumöbeln, die ist nicht zu reparieren, die ist nicht zu flicken. Ich muss von Neuem geboren werden. Und was ist das für ein Geschenk, dass wir ein neues Leben empfangen haben? Wollen wir zum Schluss beten.